Willkommen bei Gegenstrom, dem Podcast zur Energiewende. Wissen, Klarheit, Orientierung in allen Themen rund um die Energiewirtschaft in Österreich. Ich bin Angelika Kabrit und das sind die Sommergespräche 2026.
Herzlich willkommen zum Sommergespräch mit dem Thema Winter is coming. Welche Entscheidungen von heute bestimmen den Winter von morgen? Der heutige Schwerpunkt gilt dem Thema Netzen und mein Gast ist Frau Eva Tatschel-Unterberger, Geschäftsführerin der Kärnten Netz. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind hier bei Österreichs Energie, die uns dankenswerterweise bei dieser Folge mit einem kühlen Raum und einer passenden Kaminkulisse unterstützen. Auch hier ein herzliches Dankeschön. Die erste Frage. Wenn wir uns in das Jahr 2040 versetzen, wie sieht das österreichische Stromnetz dann idealerweise aus? Und welche größten Baustellen müssen wir bis dahin noch lösen?
Also ich kann mir vorstellen, dass das Jahr 2040 davon geprägt sein wird, dass wir den überwiegenden Anteil unserer Gesamtenergie aus Strom beziehen können. Mhm. Das bedeutet, wir werden genug Erzeugung gebaut haben bis dahin, wir werden die Netze gebaut haben. Wir werden dann auch wieder niedrige Netztarife zur Verfügung haben, niedrige Energietarife, weil wir sehr viel Erzeugung stehen haben. Und es wird eine Zukunft sein, in der wir aus meiner Sicht ein sehr gutes, lebenswertes Österreich vorfinden werden. Und daran arbeiten wir ständig. Mhm. Wir haben natürlich da noch viel zu tun. Für Kärnten bedeutet das, dass wir unsere großen Projekte umgesetzt haben werden. Wir werden unsere 40 Kilometer 110 kV-Leitung in Mittelkärnten gebaut haben. Wir werden gemeinsam mit der APG die ja die 380 kV-Leitung durch Kärnten baut, werden wir 190 Kilometer neue 110 kV-Leitung mitverlegt haben. Mhm. Wir werden viele Umspannwerke gebaut haben. Wir werden hunderte, tausende Ortsnetze saniert haben. Und das bedeutet dann, dass jeder sein zukünftiges Leben richtig genießen kann als Prosumer, Energie verbrauchen und Energie erzeugen und im Netz mit der in Symbiose sozusagen die Zukunft gut bestreiten kann.
Das ist ein sehr schönes Bild, finde ich. 2040 ist, wenn ich richtig rechne, in 14 Jahren. Das sind auch so ungefähr so die Zeithorizonte, die Sie als Netzbetreiber bei Ihren Investitionen im Blick haben. Jetzt haben wir die Netzplanung und Netzanschlüsse. Wie funktioniert denn das? Also wie planen Sie Ihr Netz? Und wenn Sie jetzt Netzanschlüsse haben, wie reihen Sie diese aktuell?
Ja, der Netzbetreiber hat eigentlich noch einen viel längeren Planungshorizont. Normalerweise denkt man in Generationen oder man plant auch für 80 Jahre manchmal voraus, mhm, weil so eine 110 kV-Leitung, die steht 80 Jahre. Unser heutiges Netz ist in vielen Fällen in den 1950er, 1960er Jahren gebaut worden und hat bis heute ausgereicht. Das bedeutet natürlich, dass wir eine sehr langfristige Brille aufsetzen und in unserem jetzigen speziellen Fall, wo sich so viel verändert und wir jetzt in der Energiewende ja uns damit beschäftigen, wie können wir zwei Drittel der Energie, die bisher fossil gebraucht worden sind, über Strom, übers Netz transportieren, bedeutet das natürlich sehr viel Veränderung in kurzer Zeit. Sie haben schon gesagt, bis 2040 keine 15 Jahre mehr. Und dadurch haben wir natürlich viele Themen, die jetzt auch kurzfristig umgesetzt werden müssen.
Mhm. In Bezug auf die Netzplanung sind Sie dann so quasi der, wenn ich das, also sind Sie so der Förster, oder? Der auch einen Baum pflanzt, das ist halt, ja, ein Strommast und der steht dann dort 80 Jahre, ja.
Ja, das ist, kommt natürlich auch mit Verantwortung, ja, dass man sagt, die Entscheidungen, die wir treffen, die müssen Hand und Fuß haben. Mhm. Wir sind ja auch zuständig für die Versorgungssicherheit, ja, in diesem Bereich und die Menschen in Österreich genießen sehr hohe Versorgungssicherheit und das soll auch so bleiben, auch durch diese Transformation.
Ja.
Und das ist genau die Herausforderung, weil wenn Sie natürlich sich jetzt vorstellen können, dass wir die dreifache Leistung integrieren müssen, dass wir die doppelte Energiemenge abgeben werden in der Zukunft an unsere Kunden und das Ganze während dieser in unserer Zeitrechnung kurzen Dauer der Veränderung,
ja,
in 15 Jahren, dann ist das eine große Herausforderung, das zu schaffen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, aktuell wird es übers Netz eher weniger Energie transportiert.
Weniger ist relativ. Also wir haben heute die Situation, dass Österreich im Großen und Ganzen ca. 300 Terawattstunden an Energie braucht, insgesamt. Und davon werden heute noch 2/3 dieser Energie fossil sozusagen verbraucht und 1/3 als Strom. Und diesen Strom transportieren wir heute. Das ist ja an sich schon nicht wenig. Ja. Wenn wir jetzt aber in die Zukunft blicken und dann sagen, naja, wir werden viele neue Technologien im Netz haben, zum Beispiel Elektroautos und Wärmepumpen, die ja viel effizienter sind als das heutige, ja, fossile Fahrzeuge oder andere fossile Heizmöglichkeiten bieten würden, dann werden wir insgesamt als Österreich weniger Energie verbrauchen in der Zukunft. Man streitet da, ob das 250 Terawattstunden sein werden oder 240, wie auch immer. Und dieser kleinere Kuchen wird zu einem hohen Anteil elektrische Energie, mhm, sein. Und das bedeutet für uns natürlich extreme Steigerungen in der Absatzmenge.
Ja, und wie wirkt sich das auf die Kosten aus?
Ja, wenn das dann da ist, dann wird das toll werden. Das kann, ja, ich Ihnen jetzt schon sagen. Wir haben jetzt eher das Problem in der Umstellungsphase. So Projekte, die wir umsetzen, haben eine lange Dauer. Wenn wir eine 110 kV-Leitung bauen, dann rechnet man mal mindestens mit 8 Jahren, mhm, bis die dann wirklich steht. Das bedeutet, wir müssen in vielen Fällen frühzeitig investieren. Wir haben gleichzeitig auch das Thema gehabt, dass tausende Menschen in Kärnten zum Beispiel bis jetzt 40.000 PV-Anlagen auf Hausdächern gebaut worden sind.
Ja.
Und das bedeutet, viele haben diese Anforderung gehabt, dass wir die Netze schnell ausbauen. Wir haben voll begonnen zu investieren. Und wir haben aber gleichzeitig derzeit noch nicht die Absatzmenge der Zukunft, weil noch zu wenige Menschen umgestiegen sind aufs Elektroauto und zu wenige Menschen umgestiegen sind auf die Wärmepumpe. Am Ende der Energiewende, wenn das dann durchgezogen ist, mhm, dann werden die Netztarife sehr, sehr verträglich sein in unseren Prognosen, niedriger als sie im Jahr 2022 gewesen sind.
Das heißt, eine logische Maßnahme, um die Netztarife zu senken, wäre Ihrer Meinung nach auf ein Elektroauto umsteigen, auf eine Wärmepumpe umsteigen. Also das ist Verkehrswende, Wärmewende umsetzen und nicht mehr lange hinauszögern.
Genau. Zögern heißt nur mehr zahlen. Das ist eigentlich die zentrale Wahrheit dahinter. Wir sind auf einem Pfad, den wir gemeinsam eingeschlagen haben. Und es ist extrem schwierig, Abnahme und Investition perfekt zu synchronisieren. Das bedeutet, während der Umstellung, ja, gibt es Ausschläge, wo die Tarife nach oben gehen werden. Und je kürzer die Umstellung dauert, desto besser. Und wie Sie gesagt haben, jedes einzelne Auto, mhm, jede einzelne Wärmepumpe trägt dazu bei, dass die eigentliche Transformation stattfindet.
Ja.
Die eigentliche Transformation ist ja die Wärmewende und die, mhm, Verkehrswende und die Dekarbonisierung der Industrie. Und genau die wollen wir ja haben. Und die hilft auch, dass die Kosten niedrig bleiben können.
Was könnte denn noch helfen, die Netztarife zu senken, wenn Sie sagen, außer die Energiewende fertig machen?
Ja, die Fragestellung ist auch die, ist es überhaupt sinnvoll, jetzt kurzfristig Netztarife extrem dämpfen zu wollen?
Ja.
Ja, weil man hat nämlich sehr viele weitere Studien gemacht, wo man sieht, dass es für den Gesamtenergiepreis, den der Kunde zahlt, ist ja eine Kombination aus Netztarif und Erzeugung, dass es extrem wichtig ist, dass sehr viel Erzeugung gebaut werden kann. Und wir sehen das ja auch in Europa, in Spanien zum Beispiel, wo sehr viel Erzeugung steht, oder im Norden, sind die Preise wesentlich niedriger an den Börsen, die Energiepreise, wie sie in Österreich sind, die Hälfte teilweise. Und das überkompensiert den Netzpreis bei weitem.
Ja.
Und wenn man jetzt, und da gibt es eben viele, die sagen, wichtig ist, dass diese Erzeugung ans Netz gehen kann, dass wir alles tun, damit sie gebaut werden kann,
ja,
damit wir wirklich wegkommen auch von den Fossilen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, derzeit kostet der Liter Diesel 2,20 Euro. Der Liter Diesel hat circa 10 Kilowattstunden, also hab ich da auch 22 Cent am Energiepreis, den ich an der Tankstelle bezahle, ja, für den Diesel. Also wichtig ist, dass man günstige Erzeugung bauen kann und die Grenzkosten von Photovoltaik und von Wind liegen wesentlich darunter. Und das ist eigentlich der Schlüssel, die Netze möglichst vorwärts zu bringen, damit wir die Erzeugung stehen haben können, damit wir dann insgesamt ein günstiges Gesamtpaket haben können.
Sie sind der Netzbetreiber, der, sage ich mal, die Erzeugung dann auch ans Netz bringt. Und Sie bekommen sehr viele Anfragen von Wind, PV, Speichern, Rechenzentren. Wie reihen Sie das? Wie gehen Sie damit um? Wer darf einspeisen?
Das ist ja ziemlich
oder
klar
beziehen,
vorgegeben durch die Gesetzessituation. Und wir hatten ja lange in Österreich das Thema First Come, First Serve. Und man ist jetzt mit dem ELWG, das zu Weihnachten 25 herausgekommen ist, einen wichtigen Schritt in Richtung First Ready, First Serve gegangen. Das führt einmal dazu, dass man sicherstellt, dass nur jene Projekte Kapazitäten bekommen, die auch dann gebaut werden. Mhm. Man hat Erfahrungen auch aus anderen europäischen Ländern, wo man gesehen hat, dass es viele Windhundprojekte, nennt man die auch, gibt, die einfach, wo Kapazitäten reserviert sind und vorgehalten werden müssen und die dann nie sich realisieren. Das heißt, da ist man einen super richtigen Schritt gegangen. Jetzt haben wir trotzdem natürlich die Herausforderung, dass es sehr unterschiedliche Typen an Erzeugungsanlagen und Speicheranlagen gibt, die ans Netz kommen wollen. Genauso natürlich auch die Industrie. Und dort muss man, glaube ich, noch einen weiteren Schritt gehen in Richtung wirklich Kapazitätsüberlegungen, langfristige Planungen. Wir haben nämlich das Thema, wir bauen ja das ganze Energiesystem in erster Linie einmal dafür, dass Menschen in Österreich leben können und die Industrie in Österreich ein gutes Umfeld hat. Das heißt, die müssen einmal die oberste Priorität haben, dass die Industriebetriebe ihre Anschlusskapazität bekommen. Mhm. Und dann haben wir das Thema, dass wir Erzeugung brauchen und natürlich auch Speicher. Ja. Aber wir sind davon konfrontiert, dass Speicher gerade jetzt ein paar Eigenschaften haben, die es ihnen ermöglichen, sehr schnell zu sein. Man kann sich einen Container, Batteriespeicher sehr schnell kaufen, man kann ihn sehr schnell installieren. Ja. Und Speicher finden kurzfristig jetzt auch einen ganz guten Business Case vor. Und sie sind auch oft noch örtlich flexibel, weil die Betreiber halt auch bereit sind, zu einem anderen Standort zu gehen. Das bevorzugt die Speichertechnologie gerade momentan ein bisschen intrinsisch im Netzanschlussprozess. Ja. Und das würde, wenn man nicht eingreift, bedeuten, dass sehr viel Netzkapazität von Speichern jetzt aufgesaugt werden kann. Und der Netzbetreiber eigentlich in der derzeitigen rechtlichen Situation nicht wirklich die Instrumente hat, Leistung vorzuhalten für eben, sage ich mal, den Industriebetrieb, das Krankenhaus, die Wasserkraft, die vielleicht Jahre braucht, bis sie endlich ans Netz kommen kann.
Oder die Windkraft mit
oder
ganz langen Genehmigungen.
Genau. Und da glaube ich aber, dass das schon mittlerweile vielen bewusst ist in Österreich und dass wir da auch in den nächsten Monaten eine Änderung sehen werden, damit man da das Gleichgewicht reinbringt. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, der Markt würde es auch richten, weil wenn wahnsinnig viele Batterien gebaut werden,
werden
sie keinen Business Case mehr haben und dann werden erst recht die anderen irgendwann bauen können. Ja. Nur die Zeitkonstanten, die hinter dem Thema liegen, werden es wahrscheinlich so schwierig machen, dass besser ist, dass man sich hier einen Plan macht und gewisse Dinge vorhält. Mhm.
Also hier wird so quasi Ihrer Meinung nach, bedarf es noch einer genaueren Spezifizierung, dass Sie als Netzbetreiber mehr Flexibilität haben, wenn jetzt noch Industrie zum Beispiel vorgesehen wäre an einem Netzanschlusspunkt.
Genau, ich stelle mir das zum Beispiel so vor, wir wissen aus vielen Studien, dass man in Kärnten circa 700, 800 Megawatt Batterien brauchen wird. In diesen Szenarien, wo dann alles umgesetzt ist.
Ja.
Jetzt ist es, glaube ich, sehr eingängig, dass es keinen Sinn machen würde, dann 3.000, 4.000 MW Batterie zu installieren und die Netzkapazität hinauszugeben und dann keine mehr zur Verfügung zu haben für andere. Mhm. Das heißt, das ist schon ein wichtiges Thema und ich denke aber, dass das Bewusstsein dafür jetzt da ist und dass wir Lösungen sehen werden.
Sehr gut. Sekunde. Gehen wir weiter zum Thema oder bleiben wir beim Thema Netzkosten, weil das ganze Ausbauen kostet ja auch was. Da gibt es auch noch einen Hebel, nämlich die Digitalisierung. Wird jetzt Digitalisierung Ihrer Meinung nach genug beanreizt bei den Netzbetreibern?
Also ich glaube, wir sollten einmal so beginnen. Österreich hat wahnsinnig viel bereits in Digitalisierung der Netze investiert. Wir sind nämlich eines der wenigen Länder, die Smart Meter ausgerollt haben. Und wir sind daher auf einer Ausgangsbasis, die wirklich toll ist. Und wir als Kärnten Netz, wir machen extrem viel auch auf diesem Thema Digitalisierung. Wir sind da in internationalen Partnerschaften mit den größten Netzbetreibern Europas und versuchen da wirklich die Welt vorwärts zu treiben. Ganz besonders wichtig ist in dem Umfeld natürlich auch, wie wird das Ganze im Regulierungssystem abgebildet. Wir als Netzbetreiber unterliegen ja der E-Control, ja, die als Regulator für uns zuständig ist und auch einem Benchmarking-Verfahren. Das bedeutet, wir werden verglichen und es wird für uns quasi, man kann sich das so vorstellen, ein künstlicher Markt erzeugt, in dem wir unsere Performance verglichen wird untereinander und jene Netzbetreiber, die schlechtere Performance haben, bekommen dann auch Einsparungspfade auferlegt, bekommen weniger hohe Tarife verordnet und so weiter. Und wir haben da natürlich das System, dass das derzeitige Regulierungssystem kommt aus einer Zeit, wo man weniger Operating Costs, weniger operative Kosten für Digitalisierung und für den Betrieb von Softwaresystemen und auch von für den Kauf zum Beispiel von Flexibilitäten, weil man in Zukunft ja vielleicht nicht mehr bauen wird, sondern sich die Leistung einer Batterie kaufen wird. Das gab es damals nicht und damit reflektiert das System das heute auch noch nicht hundertprozentig richtig. Hier haben wir aber auch das Thema, wir sind derzeit in der 5. Regulierungsperiode und in der 6. Die 6. Regulierungsperiode wird, also das Benchmarking basiert auf Daten von 2026, wird 2028 veröffentlicht werden und da brauchen wir tatsächlich in der neuen Periode dann neue Maßnahmen, die gesetzt werden müssen.
Und die sollten in Richtung Digitalisierung gehen, dass das eben mehr gesehen wird auch.
Die sollen natürlich einerseits in Richtung Digitalisierung sehen, aber was man ja auch möchte von uns, ist, dass wir alternativ zum Ausbau durch Hardware, also statt dem Einbau von Kabeln Kupfer, oder der Verlegung der Freileitung, dass wir anstattdessen zum Beispiel Batteriespeicherleistung kaufen oder andere Flexibilitätsleistungen kaufen werden. Und der Kauf von diesen Dienstleistungen, der muss dann auch im neuen System irgendwie abgebildet sein, weil derzeit gibt es das so noch nicht wirklich. Das würde derzeit gleich behandelt werden wie andere operative Kosten und würde damit verschiebt die Balance zwischen OPEX und CAPEX und würde damit im Benchmarking-Verfahren derzeit nicht sonderlich förderlich sein.
Sehr spannend. Das heißt eben, ich wiederhole es nochmal kurz, Digitalisierung würde auch die Netzentgelte senken, weil es dann effizienter ist, das Netz.
Das ist die große Hoffnung, die ganz Europa hat. Worum geht's da? Das Netz ist ja ein solidarisches Gut. Es ist eine Infrastruktur, die wir gemeinsam nutzen, bespielen mit Anforderungen, aber auch mit Erzeugungsleistung. Und traditionell konnte man nicht alle Punkte im Netz messen. Das wäre auch vor 30, 40 Jahren unmöglich oder viel, viel zu teuer gewesen. Und man hat daher auch mit Reserven gerechnet. Ja. Womit wir uns jetzt beschäftigen ist, wie können wir diese Reserven freigeben, indem wir viel genauer sehen, das Netz also viel beobachtbarer machen, als es in der Vergangenheit war. Und das zweite Thema ist dann, wie können wir die Randzeiten, in denen das Netz nicht ausgelastet ist, besser auffüllen? Wie können wir Verbrauch und Erzeugung in diesen Randzeiten dann zulassen, damit das Netz quasi wirklich voll ausgelastet werden kann?
Wie setzen Sie das um? Sind das dann Sensoren, die Sie installieren? Oder?
In unserem Unternehmen haben wir eine Doppelstrategie, kann man sagen. Wir verwenden die Daten der Smart Meter. Wir haben als Kärnten Netz Smart Meter quasi voll ausgerollt. Und wir haben auch wahnsinnig viele Kunden mittlerweile in Viertelstundenwerte umgestellt. Und das ermöglicht uns jetzt gemeinsam mit ganz neuen Softwarepaketen, die wir in unseren Entwicklungspartnerschaften entwickeln, ermöglicht uns wirklich viel näher an die echte Grenze zu gehen. Also wir können zwar mit Smart Meter nur in die Vergangenheit schauen,
ja,
von heute bis zurück, aber wir sehen dann über ein ganzes Jahr gesehen, in diesem Ortsnetz gibt es eigentlich doch noch Reserven und wir können diese Reserven freischalten. Mhm. Und das hilft uns zum Beispiel wirklich, unsere Ortsnetzinvestitionen zu dämpfen. Das hilft uns auch, mehr Photovoltaik zuzulassen, mehr Elektromobilität, mehr neue Hausanschlüsse zuzulassen am gleichen Kabel oder auf der gleichen Freileitung.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum geht das dann, dass Sie da mehr zulassen können?
Weil wir bisher gar nicht wussten, dass es vielleicht hier freie Kapazitäten gab, weil man es nicht messen konnte.
Ah, okay.
Sie müssen sich vorstellen, man hat eben früher vom Umspannwerk hinunter, das Umspannwerk und die Hochspannung ist schon seit vielen Jahrzehnten gemessen, beobachtbar und verfügbar als Daten. Mhm. Aber weiter hinunter, dann hinter die Trafostation und bis zu den Haushalten, hat man die Spannungswerte nicht gemessen gehabt. Und damit konnte man nicht genau wissen, wie war die Situation wirklich. Nur in bestimmten Punkten hat man dann Messgeräte installiert und dort konnte man es sagen. Mhm. Aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich habe in Kärnten, wir haben über 300.000 Smart Meter und wir haben jetzt auf einmal 300.000 Messpunkte, auf denen wir sehen, wie sich das Ortsnetz verhält. Und das bedeutet natürlich, dass das ein Schatz ist an Information, den wir jetzt sukzessive nützen können und wie wir das Netz besser auslasten können.
Es war vielleicht früher auch gar nicht so wichtig, weil wir hatten ein großes Kraftwerk und das hat top-down runter zum Kunden geliefert, aber jetzt erzeugen wir auch selber Strom, beziehen mit einem Elektroauto und machen da ganz verrückte Sachen. Vielleicht speisen wir auch einmal bidirektional ein, Energie mit dem E-Auto. Also das sind alles Sachen, die sind neu. Hat Sie das ein bisschen überrannt als Netzbetreiber, die Entwicklung?
Also wir haben da extreme Steigerungen gesehen. Sie müssen sich vorstellen, man hat vor Corona vielleicht in Kärnten 1500 Anträge für Photovoltaik gesehen und man hat dann in diesen Jahren 22, 23 auf einmal 20.000 Photovoltaik-Anträge bekommen.
Gut, das ist eine enorme Steigerung.
Genau, das ist natürlich für eine Organisation, wir sind ja auch eine Firma, sie müssen ja die Menschen dafür haben, die Systeme und so weiter, das war eine große Herausforderung. Das hat man aber mittlerweile sehr gut im Griff. Wir haben einen vollständig automatisierten Anschlussprozess für diese Photovoltaik am Dach. Wir rechnen automatisiert das Netz. Sie bekommen innerhalb von wenigen Sekunden ihr Anschlussangebot. Mhm. Diese Dinge musste man natürlich entwickeln und das hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen.
Gut, Corona hat ja generell einen massiven Digitalisierungsschub ausgelöst, also auch in der Arbeitswelt, was Meetings betrifft und auch der Amtsweg, sage ich jetzt einmal. Schön diese Entwicklung. Vielleicht zurück zum Kunden, der jetzt in seinem Haus sitzt mit einer Photovoltaikanlage, immer mehr davon. Wie soll denn der in Zukunft agieren? Es gibt jetzt verschiedene Anreize, die ihm gesetzt werden. Da ist einerseits der Leistungspreis, dann der SNAP, jetzt im Winter dann der WINEP, also Zeiten, in denen ich dann Strom verbrauche, werden mit einer Begünstigung belohnt. Und dann gibt es noch den Energiepreis. Was mache ich denn da?
Also ich glaube, was ich mir mal wünschen würde, ist, dass jeder, der eine Photovoltaikanlage hat, auch ein Elektroauto hat. Weil damit kann er mal sehr viel Energie von der Photovoltaikanlage auch im Fahrzeug speichern, vor allem wenn das zu Hause ist. Mhm. Das heißt, der lokale Verbrauch und die lokale Erzeugung ist ein wichtiges Thema. Und für uns ist natürlich auch das SNAP ein positiver Anreiz, weil es bedeutet, dass zu Zeiten, wo wir sehr viel Energie zur Verfügung haben, man dann auch mehr Energie verbraucht. Und ich hoffe, viele werden, auch wenn es sich monetär nicht um große Summen handelt, alleine für das System sich das überlegen und sich denken, eigentlich ist es ja egal, ob meine Waschmaschine um 8 Uhr in der Früh wäscht oder ob sie erst um 11 Uhr wäscht und ich programmiere sie. Und diese paar Sekunden, die man sich Zeit nimmt, die helfen halt dem Netz dann, weil dann ist die Last auch da, wenn wir die Erzeugung haben. Damit braucht diese Energie nicht verspeichert werden und damit haben wir insgesamt alle gemeinsam ein günstigeres System.
Ist das für Sie als Netzbetreiber wirklich so ein Riesenhebel, dieser SNAP? Also jetzt monetär für den Einzelnen nicht so, da geht es um ein paar Euro, aber ist das wirklich auf die Masse, wenn das wirklich ganz Kärnten macht?
Ja, die Auslegung der Netze muss natürlich für die maximale Leistung passieren.
Ja.
Und derzeit müssen wir damit rechnen, man rechnet da mit Faktoren und so weiter, dass diese Last gemeinsam auftritt. diese Einspeisung gemeinsam auftritt, ja, und vielleicht zu dem Zeitpunkt halt eine normale Last stattfindet. Würde wirklich mehr Last zu dem Zeitpunkt da sein, dann würde sich das kompensieren und wir hätten weniger Thema im Netz. Wir müssten dann auch weniger Netze ausbauen, wenn das wirklich tatsächlich so stattfindet. Und die Frage ist natürlich, wie viele Menschen werden das machen für ein paar Euro im Jahr? Ich hoffe, dass es trotzdem viele aus diesem Grund irgendwie wahrnehmen und bemerken, dass man damit das System günstiger machen kann und es einfach tun, auch wenn sie vielleicht nicht so viel Geld dafür bekommen.
Was planen denn die Netzbetreiber im Bereich Digitalisierung?
Die österreichischen Netzbetreiber haben schon vor ein paar Jahren eine Firma gegründet. Das ist die Datenaustausch GmbH, elektronische Datenaustausch GmbH, die EDA. Und über diese Datenaustausch GmbH transferieren wir tausende Millionen an Daten jeden Tag. Das stellt sicher, dass alle Energiegemeinschaften in Österreich abrechnen können. Sie müssen sich vorstellen, der Netzbetreiber ist die Datenschnittstelle im Energiesystem und stellt sicher, dass all diese Dinge ins Leben kommen können. Parallel dazu planen wir jetzt gemeinsam eine Datenschnittstelle für Kunden zu machen, wo sich in Zukunft auch Home Energy Management Systeme mit uns verbinden können, um dann Energie zu nutzen zu einem Zeitpunkt oder mehr Energie nutzen zu können, als sie das zu einem Standardzeitpunkt können. Gleichzeitig sind wir auch dabei, eine Flexibilitätsplattform zu bauen, die es dann ermöglichen wird, dass Kunden, die dann unterschiedliche Energieanbieter für unterschiedliche Gewerke benutzen. So zum Beispiel werden sie einen anderen Vertrag für Elektroauto haben und einen zweiten Vertrag für ihren Boiler und den dritten Vertrag für das Haus. Wie diese Aggregatoren, die dann zum Beispiel alle Elektroautos bündeln, auf so einer Plattform mit uns handeln können und damit diese Flexibilitäten in den Markt kommen. Also da ist wahnsinnig viel geplant und wird ganz viel entwickelt momentan.
Also haben die Energiegemeinschaften auch einen Digitalisierungsschub ausgelöst?
Absolut, das haben sie. Und man muss aber auch dazu sagen, dass das auch etwas ist, das die Netzbetreiber bisher nicht verrechnen. Das bedeutet, Teil der Netztarife ist natürlich auch dieses Handling all dieser Energiegemeinschaften. Und das ist ein Riesenaufwand, den wir dort im Hintergrund machen. Ja. Und der funktioniert, damit Österreich eben Vorreiter auch in diesem Bereich sein kann.
Man muss aber sagen, die Akzeptanz von Energieprojekten steigt durch Energiegemeinschaften, weil sich die Leute mit eben innerhalb ihrer Energiegemeinschaft auch damit mehr auseinandersetzen und dann auf einmal verstehen, okay, auf dem Umspannwerk, da ist kein Platz mehr oder jetzt hätten wir gerne einen Batteriespeicher. Also ich glaube schon auch, dass das sehr positive Effekte auf die Energiewirtschaft hat, auch wenn Sie sagen, es ist mühsam in der Verrechnung und hat einmal für Sie vorerst viel Arbeit bedeutet.
Absolut, das ist ja das, was wir als positiven Effekt der Energiegemeinschaften für uns auch erkannt haben, dass wir sagen, Menschen, die sich mit dem System beschäftigen, werden die richtigen Entscheidungen treffen. Ja. Sie werden dann auch verstehen, das Netz ist für alle da, das Netz hat bestimmte Limits und wir müssen es gemeinsam nutzen. Und wenn die Energiegemeinschaften wirklich daran arbeiten, dass sie es optimal nutzen, dann trägt es fürs Gesamtsystem positiv bei.
Wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Was müsste die Politik heute entscheiden, damit wir 2040 nicht mehr das Stromnetz als Flaschenhals haben?
Ich glaube, die Politik muss einfach wirklich an ihren Zielen festhalten. Also ich habe es eh schon gesagt, zögern heißt nur noch mehr zahlen. Das heißt, wir müssen jetzt draufbleiben. Wir haben den großen Vorteil in Österreich, dass wir sehr finanzkräftige Netzbetreiber haben. Die allermeisten sind gut ausgestattet. Sie haben in ihrem Rücken auch große Energieversorger und die Gewinne der letzten Jahre werden von diesen Energieversorgern auch in die Netze gesteckt. Das bedeutet, wir sind in der Situation, dass wir das umsetzen können. Wir brauchen natürlich schnellere Vergabeverfahren, schnellere Genehmigungsverfahren, damit wir diese Leitungen auch tatsächlich umsetzen können und insgesamt eine positive Einstellung der Bevölkerung. Diese Wende, die wir jetzt durchführen, die bringt uns Unabhängigkeit, die bringt uns Sicherheit, die bringt uns Versorgungssicherheit, Technologie, die bringt uns Fortschritt und die wird dafür sorgen, dass Europa eine gute Zukunft hat, dass wir in Kärnten oder auch in Österreich Arbeitsplätze haben werden, dass wir die Energie zur Verfügung haben, für einen günstigen Preis bei uns zu produzieren. Ja. All das hängt an dieser Energiewende, weil wir sehen ja Länder, die uns heute fossile Energie verkaufen oder in der Vergangenheit verkauft haben, sind vielleicht nicht immer so verlässlich. Sie sind vielleicht auch strategisch daran interessiert, Druck auf Europa auszuüben und lassen uns das spüren. Und erst dann, wenn wir unsere eigene Erzeugung stehen haben, wenn wir unsere eigenen Netze ausgebaut haben, machen wir uns davon unabhängig. Und da hoffe ich, dass viele, viele Menschen das realisieren werden und dass sie mit uns gemeinsam diese Wende umsetzen werden.
Es ist ja immer so, dass, sag ich mal, Krisen kommen so lange, bis man was daraus gelernt hat. Also wir haben jetzt eine Energiekrise, jetzt haben wir die Straße von Hormuz mit einer zweiten Energiekrise. Die Abstände werden immer kürzer. Also schaffen wir das auch in der Zeit, meinen Sie?
Also wenn wir, ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Und wissen Sie, der Ausgangspunkt ist ja auch der, dass zum Beispiel die USA ein Energieexportland sind, die können circa 16-17% ihrer Energie sogar exportieren.
Ja.
Dann haben wir eben Russland, das exportieren kann. Dann haben wir andere Länder im Osten, die exportieren können. Indien muss importieren, China muss importieren und am allermeisten muss Europa importieren mit 64%. Ja. Und solange das so bleibt, werden wir immer in diesem Machtspiel der internationalen Mächte feststecken und im Endeffekt dann zum Schluss auch in vielen Fällen klein beigeben müssen. Und der einzige Weg daraus, das einzige Rezept ist die eigene Erzeugung und das kann dann nur in unserem Fall in Europa, in Österreich, Photovoltaik, Wind und zusätzliche Wasserkraft sein und natürlich die Speicher, die wir brauchen.
Ja.
Und wir werden von diesen Kraftwerken noch viel, viel mehr brauchen und viel, viel mehr sehen. Und das wird unsere Zukunft aber trotzdem werden und wird uns eine gute Zukunft ermöglichen.
Ja, danke schön. Das sind sehr schöne Schlussworte. Also ich hoffe, dass das 2040 alles so ist, wie Sie das sehr schön formuliert haben. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Gegenstrom, der Podcast. Du suchst bei einem Energiethema nach mehr Wissen, Klarheit und Orientierung? Teile es in den Kommentaren oder abonniere uns doch. Und wir hören uns nächste Woche überall, wo es Podcasts gibt.